Pamela Obermeier und Markus Teuber. Gewinner grübeln nicht. Richtiges Denken als Schlüssel zum Erfolg. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, gilt heute in vielen Punkten als überholt. In einem bestätigt ihn die moderne Neurowissenschaft aber, nämlich darin, dass das Bewusstsein sich zum Unterbewusstsein ähnlich verhält wie die sichtbare Spitze des Eisbergs zu seiner verborgenen Masse. Viele deiner Verhaltensweisen sind tief in dieser verborgenen Masse des Unterbewusstseins verankert. Dazu zählen etwa dein Umgang mit Stress, deine Ängste oder festgefahrene Gewohnheiten. Um sie zu ändern, braucht es mehr als einen guten Vorsatz. Diese Blinks sind ein erster guter Schritt, um mit deinen schlechten Gewohnheiten zu brechen. Sie kombinieren Erkenntnisse der Neurowissenschaften mit praktischen Tipps und geben dir einen Eindruck davon, in welchen Situationen die Kraft deiner Gedanken dir hilft und wann das Grübeln dich an deinem Glück hindert. Außerdem decken sie hartnäckige Mythen über das menschliche Gehirn auf, erklären dir deinen inneren Schweinehund und helfen dir, eine gesunde Balance zwischen Stress und Entspannung zu finden.
Blink Nummer 1. Das mythenumwobene Gehirn.
Anfang des 20. Jahrhunderts machte der Neurochirurg Wilder Penfield eine spannende Entdeckung. Als er elektrischen Strom durch die offenen Gehirne seiner Probanden leitete, löste dies verschiedene Reaktionen aus, etwa eine Handbewegung oder eine plötzliche Hochstimmung. Ungewöhnlich daran war, dass nur rund 10% der Gehirnareale auf den Impuls reagierten. Daraus schloss Penfield, dass wir nur diesen kleinen Teil unseres Hirns nutzen, während der Rest vor sich hin vegetiert. Seitdem stellen sich nicht nur Wissenschaftlerinnen die Frage, was wäre, wenn wir auch die restlichen 90% nutzen könnten? Hätten wir dann ein fotografisches Gedächtnis wie die Kommissarin Carrie Wells aus der Serie Unforgettable? Können wir in Windeseile Fremdsprachen lernen und Bücher verschlingen wie Bradley Cooper im Film Ohne Limit? Die Antwort lautet nein. Längst hat die Neurowissenschaft belegt, dass es sich bei Penfields scheinbarer Entdeckung um einen Mythos handelt. Besagter Teil des Gehirns ist nur scheinbar inaktiv. Tatsächlich übernimmt er essentielle Aufgaben. Hier befinden sich nämlich sogenannte Assoziationsfelder. Sie sind dafür verantwortlich, die verschiedenen Hirnareale miteinander zu vernetzen. Wahr ist jedoch, dass wir hinter unseren Möglichkeiten bleiben. Das bringt uns direkt zum nächsten Mythos, dem Gehirnjogging. Angeblich steigern täglich eine Viertelstunde Sudoku oder entsprechende Computerlernspiele die Leistungsfähigkeit unserer grauen Zellen. Allerdings konnte eine Studie der BBC zeigen, dass solche Formen des mentalen Trainings kaum etwas bewirken. So waren Testpersonen, die Übungen zum Gedächtnistraining absolvierten, überfordert, wenn sie die erlangten Fähigkeiten auf einem anderen Gebiet anwenden sollten. Anders ausgedrückt, wer Sudoku spielt, verbessert sich zwar im Sudoku-Spielen, aber darüber hinaus gibt es keine Effekte. Um insgesamt leistungsfähiger zu werden, solltest du deshalb Dinge tun, die die Verbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen fördern. Das geschieht zum Beispiel beim Erlernen von Fremdsprachen. Dabei aktivierst du nicht nur die Bereiche, die für Wortverständnis, Rhythmik und Satzbau zuständig sind, sondern du kitzelst außerdem deine Sinne. Diese umfassende Aktivität kann sogar Demenz vorbeugen. In einer Studie von 2006 zeigte die Psychologin Ellen Bialystock, dass zweisprachige Kanadier im Durchschnitt 4 Jahre später an Demenz erkrankten als ihre einsprachigen Landsleute.
Was wir mitnehmen können. Das Gehirn umrankt also viele Mythen. Dass wir nur 10% von ihm nutzen und es durch Gehirnjogging verbessern können, sind 2 davon. Fremdsprachen zu lernen hat aber tatsächlich einen messbaren Effekt.
Aber das war noch längst nicht alles. Schauen wir uns an, wie du mit deinen Gedanken dein Hirn auf Trab bringen kannst.
Blink Nummer 2. Die Macht der Gedanken.
Milton H. Erickson war ein berühmter US-amerikanischer Psychiater, Psychotherapeut und Begründer der Hypnotherapie. Als er mit 18 Jahren an Polio erkrankte, machte er eine prägende Erfahrung. Bewegungsunfähig im Bett liegend, sehnte er sich danach, zum Fenster zu gehen und hinauszuschauen. Tag für Tag stellte er sich diese Bewegung vor, bis seine Beine eines Tages plötzlich eine Regung zeigten. Geduldig wiederholte Erikson die Bewegung in Gedanken, wurde immer mobiler und konnte nach einigen Jahren tatsächlich wieder laufen. Was Erikson gelang, nennt die Neurologie heute einen idiodynamischen Effekt. Wie genau funktioniert das? Gedanken erschaffen Vorstellungsbilder. Diese Bilder lösen dann körperliche Reaktionen aus, welche wiederum mit der Zeit die Struktur des Gehirns verändern. Wenn du beispielsweise an Zimt denkst, aktiviert die Vorstellung des Geruchs jene Bereiche deines Gehirns, die für den Geruchssinn zuständig sind. Und je stärker du einen bestimmten Bereich deines Hirns nutzt, desto größer wird er. Vor allem verstärken sich die neuronalen Netzwerke. Das bedeutet, dass sich Synapsen bilden, die einzelne Nervenzellen miteinander verbinden. Diese sogenannte Neuroplastizität konnte eine Studie des University College of London an Taxifahrern nachweisen. Um sich Straßennamen und Routen zu merken, benutzten sie besonders stark den Hippocampus, der für räumliches Denken und Erinnerung zuständig ist. Mit der Zeit vergrößert sich dieser Bereich, während andere leicht schrumpfen. Wenn ein Taxifahrer in Pension geht, verändern sich die Relationen wieder. Es ist also wie beim Muskeltraining. Use it or lose it. Unser Gehirn passt sich also seiner Umgebung an. Dazu gehört aber nicht nur die Außenwelt, sondern auch innere Bilder. Diese lassen sich mit Hilfe der Vorstellungskraft, den Gedanken sowie Gefühlen beeinflussen. Das hört sich zunächst vielleicht etwas mystisch an, wurde aber in über 400 Studien wissenschaftlich belegt. Viele Menschen mit anspruchsvollen Berufen, wie Spitzensportler, Pilotinnen, Chirurgen oder Managerinnen, nutzen daher eine Kombination aus praktischem und mentalem Training. Das hilft ihnen dabei, ihre Tätigkeiten mit mehr Konzentration, Aufmerksamkeit, aber auch mehr Gelassenheit auszuüben. So stellen sie mit Hilfe des neurobiologischen Wissens ihre Weichen auf Erfolg.
Halten wir fest: Du kannst den Aufbau deines Gehirns bewusst beeinflussen, weil dein Gehirn auf deine Gedanken reagiert, indem es neue neuronale Verbindungen schafft.
Diese Funktionsweise kannst du dir zunutze machen. Allerdings gibt es auf dem Weg zum Glück und Erfolg einige Hürden zu überwinden.
Blink Nummer 3: Gute Habits, schlechte Habits.
Wusstest du, dass dein Verhalten zu 45% aus Gewohnheiten besteht? Bei all den Eindrücken, die täglich auf dich einprasseln, verleihen sie dir Sicherheit. Du musst zum Beispiel nicht erst lange überlegen, mit welchem Bein du morgens aus dem Bett steigst oder welchen Weg du zur Arbeit nimmst. Allerdings gibt es auch Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, etwa eine ungesunde Ernährung, fehlende Bewegung oder Tabak- und Alkoholkonsum. Wie schön wäre es, diese schlechten Gewohnheiten einfach über Bord zu werfen. Aus neurologischer Sicht ist das allerdings nicht so einfach. Denn sie sind tief verankert in einem unbewussten Teil des Gehirns, den sogenannten Basalganglien. In ähnlicher Weise, wie wir früh Gelerntes, wie das kleine Einmaleins, nicht einfach plötzlich vergessen, können wir auch das wiederkehrende Verlangen, etwa nach einer Zigarette, nicht einfach auslöschen. Aber Kopf hoch! Du kannst Erlerntes überschreiben wie einen Code, indem du es durch neue, positive Muster ersetzt. Schauen wir uns etwas genauer an, wie Gewohnheiten funktionieren. Sie laufen in drei Stufen ab: Anreiz, Verhalten und Belohnung. Nehmen wir an, du bist Raucherin. Der äußere Anreiz, zum Beispiel Stress auf der Arbeit, erweckt in dir das Verlangen nach einer Zigarette, weil du dir angewöhnt hast, auf solche Situationen mit einer Raucherpause zu reagieren. Dein Hirn verknüpft dieses Verhalten mit Entspannung. Als Belohnung schüttet es den Botenstoff Endorphin aus, der dich kurzfristig glücklich macht. Das Rauchen einfach wegzulassen, löst Stress und Unruhe aus, weil das belohnende Endorphin ausbleibt. Deshalb solltest du ein neues Entspannungsritual etablieren, zum Beispiel Meditation. Um den Übergang leichter zu machen, solltest du dir Signale setzen, die sich stets an dein neues Ritual erinnern. Lege zum Beispiel ein gemütliches Kissen in Sichtweite deines Arbeitsplatzes oder spiele eine angenehme Musik ab, wenn du merkst, dass dich das alte Laster überkommt. Anstatt zum Tabak zu greifen, nimmst du nun eine angenehme Sitzposition ein und meditierst für 10 Minuten. Jeder Anfang ist mühselig. Doch bereits nach 2 Wochen verändern sich die Strukturen in deinem Gehirn und es fängt an, dich für das neue Muster zu belohnen. Dadurch bekommst du immer mehr Antrieb. Nach 3 bis 6 Monaten ist das Verhalten dann so tief verankert, dass du dich nicht mehr überwinden musst, sondern dich sogar darauf freust.
Noch einmal zum Mitschreiben. Schlechte Gewohnheiten können wir nicht einfach ausradieren, aber wir können sie durch neue Muster überschreiben.
Dass Rauchen schädlich ist, weiß so ziemlich jeder. Aber wusstest du auch, dass Tagträumen dich am Glücklichsein hindert?
Blink Nummer 4. Warum Grübeln unglücklich macht.
Zwei Psychologen aus den USA, Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert, veröffentlichten 2010 eine Studie mit dem vielsagenden Titel »A Wandering Mind is an Unhappy Mind«. Mithilfe einer Smartphone-App analysierten sie die Gedanken von über 2000 Testpersonen. Über den Tag verteilt fragte die App sie, was sie gerade taten, woran sie dachten und wie sie sich fühlten. Das Ergebnis? Rund die Hälfte der Zeit konzentrierten sich die Studienteilnehmer nicht auf ihre Tätigkeit, sondern waren mit den Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft. Ist das ein Problem? Ja, denn Grübelei und Tagträumereien machen unglücklich. Die Testpersonen, die zum Abschweifen neigten, bewerteten ihre Gefühle negativer als diejenigen, die sich auf ihr momentanes Tun konzentrierten. Das Interessante dabei ist, dass selbst positive Tagträume ihre Stimmung nicht heben konnten. Besonders bei Tätigkeiten, die eher unbewusst ablaufen, neigen wir zum Grübeln. Du kennst das vielleicht vom Zähneputzen. Konzentrierst du dich dabei auf die Borsten und Zwischenräume? Oder denkst du an deine To-Do-Liste oder betrachtest dich im Spiegel und bewertest dein Äußeres? Wie du inzwischen weißt, wirken sich deine Gedanken direkt auf die Abläufe in deinem Gehirn aus. So ist es auch mit Grübelei und Ängsten. Hier spielt die Amygdala eine zentrale Rolle. In dieser Hirnregion werden Situationen emotional bewertet, aber auch Bedrohungen identifiziert. Wenn du Angst empfindest, sendet die Amygdala ein Stresssignal, wodurch Hormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden. Die körperlichen Reaktionen darauf kennst du. Du bekommst beispielsweise einen trockenen Mund, deine Verdauung stockt oder du atmest flacher. Dein Körper stellt sich auf Flucht oder Kampf ein. Für diesen Ablauf spielt es keine Rolle, ob du einer echten Gefahr ausgesetzt bist oder einfach nur an eine bevorstehende Prüfung denkst. Zwar ist es wichtig, aus Fehlern zu lernen und in die Zukunft zu planen, aber zu viel Grübelei löst Unzufriedenheit und Stress aus. Bemühe dich deshalb, so gut es geht, mit den Gedanken bei der Tätigkeit zu bleiben, die du im Moment erledigst. Das fördert nicht nur deine Konzentrationsfähigkeit und dein mentales Wohlbefinden, sondern tut auch deiner Gesundheit gut.
Uns geht es also besser, wenn wir gedanklich im Hier und Jetzt sind und nicht ständig an die Vergangenheit oder Zukunft denken.
Es gibt übrigens bestimmte Beschäftigungen, die deine Gedanken erwiesenermaßen in die Gegenwart holen. Zum Beispiel Klettern und Sex.
Blink Nummer 5. Das Geheimnis einer guten Psychotherapie.
Wenn du dir eine Therapeutin suchen willst, wirst du auf eine Menge verschiedener Ansätze stoßen. Zwei Richtungen sind besonders populär und von den Krankenkassen anerkannt: die Psychoanalyse und die kognitive Verhaltenspsychologie. Und jetzt kommt's. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ergeben beide streng genommen eigentlich keinen Sinn. Die Psychoanalyse sucht die Ursachen für psychische Probleme im Unterbewusstsein. Im Gespräch über frühkindliche Erinnerungen und Träume soll das Unbewusste hervorgeholt, also bewusst gemacht werden. Erkenntnisse über diese verborgenen Gedanken sollen dir helfen, in der Gegenwart besser mit deinen Emotionen umzugehen. Wissenschaftlich betrachtet stimmt es zwar, dass der größte Teil der neuronalen Abläufe unbewusst vor sich geht, allerdings ist es unmöglich, diese Prozesse durch eine Analyse bewusst zu machen. Denn das Unbewusste ist in Gehirnarealen wie den Basalganglien verankert, die keine sprachliche Zuordnung kennen. Und wo kein Sprachvermögen ist, da kommen weder deine noch die Deutungsversuche deiner Therapeutin heran. Die kognitive Verhaltenstherapie vertritt einen entgegengesetzten Ansatz. Sie kümmert sich nicht um die Vergangenheit, sondern setzt auf den Verstand, um schädliche Denk- und Handlungsmuster zu durchbrechen und alternative Verhaltensweisen einzuüben. Wenn du beispielsweise unter heftiger Prüfungsangst leidest, dann gibt dir der Therapeut Verhaltensübungen an die Hand, die dir helfen, besser mit der Situation umzugehen. Die Kritik der Neurowissenschaft an dieser Methode ist, dass so zwar die Symptome bekämpft werden, aber nicht deren Ursachen. Dennoch bestätigen wissenschaftliche Studien, dass beide Modelle gute Erfolge erzielen. Wie lässt sich das erklären? Die Studienlage zeigt, dass 30-70% des Erfolgs einer Psychotherapie in der Beziehung zwischen Klient und Therapeutin liegt. Gibt sie dir Vertrauen und Sicherheit, schüttet dein Gehirn das Kuschelhormon Oxytocin aus. Oxytocin verhindert die Bildung von Stresshormonen. Die Folge? Du bist entspannt, schläfst gut und hast einen gesunden Appetit.
Wir halten fest, der Erfolg von Psychotherapien basiert in erster Linie auf der Beziehungs- und Vertrauensebene.
Aber reicht dann nicht auch ein Gespräch mit dem besten Freund? Nein, private Beziehungen geben zwar Halt, ersetzen aber nicht den Profi. Psychotherapien sind lösungsorientiert und fördern das emotionale Wachstum. In privaten Krisengesprächen neigen viele von uns eher dazu, unsere Probleme vor allem wiederzukäuen. Doch wenn man immer wieder davon erzählt, was einen nervt und verletzt, gewinnen diese Gefühle zusätzlichen Raum, anstatt Platz zu machen für den positiven Heilungsprozess.
Blink Nummer 6. Mehr Erfolg durch weniger Anstrengung.
Was haben Karatekämpferinnen, Shaolin-Mönche und Aikidoka gemeinsam? Sie trainieren die perfekte Balance aus Stärke und Leichtigkeit. Sie suchen bei ihren Kämpfen den Weg des geringsten Widerstands, denn sie wissen, wer sich zu sehr anstrengt, schafft nicht mehr, sondern sabotiert sich selbst. Was in fernöstlichen Kulturen seit Jahrtausenden verankert ist, fällt vielen Menschen in westlichen Gesellschaften schwer. Hier gilt das Motto: Ohne Fleiß kein Preis. Wer bloß hart genug arbeite, könne es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen. Misserfolge lassen sich angeblich dadurch vermeiden oder korrigieren, dass man sich einfach noch mehr ins Zeug legt. Doch das ist ein Trugschluss und führt dich nicht zum Erfolg, sondern in den chronischen Stress. Der ist nicht nur ungesund, sondern wirkt sich auch negativ auf die Konzentration und Kreativität aus. Andererseits ist es auch nicht gesund, tagelang träge und antriebslos auf dem Sofa zu faulenzen, denn paradoxerweise kreiert auch Nichtstun innerlichen Stress. Wie so oft liegt das gesunde Maß in der Mitte. Um der richtigen Balance zwischen Erschlaffung und Anspannung auf die Spur zu kommen, folgt nun eine Übung, die du bei Gelegenheit mal ausprobieren kannst. Dabei legst du dich flach mit dem Rücken auf den Boden und lässt Arme und Beine vollkommen erschlaffen. Das mag sich zwar entspannt anhören, aber tatsächlich passiert wahrscheinlich eher Folgendes. Dich erfasst eine Schwere, dein Atem wird kürzer und dein Nacken fühlt sich ungemütlich starr an. Echte Entspannung sieht anders aus. Dafür solltest du dich lieber so positionieren. Stelle deine Füße im Liegen so auf, dass deine Beine gebeugt sind. Verschränke die Arme hinter dem Kopf, den du dann entspannt auf ihnen ablegst. Du wirst feststellen, dass Nacken und Kiefer sich im Vergleich zur ersten Position wesentlich flexibler anfühlen, deine Wirbelsäule sich aufrichtet und du tiefer atmest. Diese Haltung heißt Grundtonus und markiert den goldenen Mittelweg zwischen Erschlaffung und Anspannung. Im Alltag bewegen wir uns meist in einem der beiden Extreme, obwohl sie uns gleichermaßen Energie rauben. Wenn du dich für einige Minuten täglich in den Grundtonus begibst, wirst du dich schnell wohler und energiegeladener fühlen.
Halten wir fest: Der Weg zu Erfolg und Glück führt nicht über die größtmögliche Anstrengung, sondern eröffnet sich bei fokussierter Entspannung.
Mit weniger Druck wird es dir leichter fallen, zu erkennen, wo dein persönliches Glück liegt und dieses zu erreichen.
Das waren unsere Blinks zu Gewinner grübel nicht von Pamela Obermeier und Markus Teuber. Was du aus diesen Blinks mitnehmen kannst, ist, dass deine Gedanken eine enorme Wirkung auf die Abläufe in deinem Gehirn haben. Denn innere Reize nimmt es nämlich ähnlich stark wahr wie äußere. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann beispielsweise übermäßiges Grübeln deinem Hirn eine Gefahrensituation suggerieren und Stress auslösen. Andererseits kann die Macht deiner Gedanken heilend auf dich wirken, wie uns das Beispiel Milton H. Erickson gezeigt hat. Und zum Abschluss noch einen Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Baue eine neue Tätigkeit in deine Arbeitswoche ein. Sie sollte zwar Fokus von dir fordern, dich aber nicht überfordern. Ob das Bouldern, Meditation, Psychotherapie, ein Gottesdienstbesuch oder ein Kochkurs ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, du spürst dich selbst im Hier und Jetzt. Beobachte im Laufe der Wochen, wie sich dein neues Hobby auf deinen Alltag auswirkt. Vielleicht gehst du ja jetzt schon ganz anders mit deiner Arbeit und ehemals ungeliebten Aufgaben um. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.